Stimme, mit unserem Gebet, mit unserem Lob, mit unserem Dank. Aber vor allem natürlich mit unserem ganzen Leben. Du bist der Höchste, Jesus über allem. Ich möchte dich preisen. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Ja, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, dass ihr manchmal den Eindruck habt, als würden eure elektronischen Geräte ein eigenes Leben führen. Mein Handy hat mich letzte Woche darüber informiert, dass es jetzt im Fokus geschaltet ist. Und dass ich jetzt nicht mehr gestört wird, sondern mich ganz auf meine Aufgaben konzentrieren kann. Das hat mich natürlich super gedacht. Weil, ja, das ist immer ein bisschen blöd, wenn man etwas dran ist und dann wird man gestört durch irgendetwas. Zuerst war ich begeistert, plötzlich habe ich mich gefragt, ja, aber wenn mir jetzt jemand anrufen will, kann er das überhaupt noch? Und dann musste ich googeln, um das herauszufinden und wie man das überhaupt wieder ausschaltet. Naja, aber ist ja schon interessant, dass die Handyhersteller erkannt haben, dass mit diesen Geräten, die sie uns möchten, aufschwätzen möchten, sie gleichzeitig auch eine enorme Herausforderung in unser Leben in pflanzen, was uns schwer macht, uns zu fokussieren. Wenn wir immer unterbrochen, abgelenkt, gestört werden. So, dass wir es eben manchmal fast nicht schaffen, an etwas dran zu bleiben. Und genau um das geht es. Das ist nicht nur beim Handy so. Eigentlich ist das in unserem ganzen Leben eine Herausforderung. Auf das Wesentliche können fokussieren. Als ich das gesehen habe, habe ich plötzlich gedacht, so eine Fokusfunktion bräuchte ich in meinem Leben. Und vielleicht geht es dir genau gleich. Und ja, danke Apple. Eigentlich gut auf den Punkt gebracht, warum es in dieser Startserie in diesem neuen Jahr eigentlich geht. Ich habe mich fast ein bisschen geehrt gefühlt, dass so ein Weltkonzern genau das gleiche Anliegen hat, wie ich eigentlich auch. Ich war ein bisschen beleidigt, dass sie meine Begriffe klauen. Vielleicht zahlen sie ja noch etwas. Mal schauen. Anfangsjahr ist das sicher die richtige Entscheidung, sich zu sagen, ich möchte stärker auf Jesus fokussiert sein. Nicht Fallzahlen, nicht Massnahmen, die mich triggern, nicht Bedürfnisse, nicht Konflikt, nicht auf mein Glück. Und es ist schon klar, dass alles gehört in unser Leben und hat seinen Platz. Selbstverständlich, wir sind ja nicht irgendwo abgehoben oder so. Aber Fokus soll es nicht sein. Unser Fokus soll immer wieder neu auf Jesus sein. Ist dir aufgefallen, letzte Woche, da das mitverfolgt hast, Allianzgebetswoche, wo es um einen Sabbat gegangen ist. Einfach so als Nebenbemerkung. Am Ende Tag war Ruhe das Thema. Der Kern eigentlich vom Sabbat. Zur Ruhe kommen. Warum? Einfach zum Ausruhen, nicht nur. Sondern in erster Linie, um neu auf Jesus zu fokussieren. Und ich glaube, es geht uns allen so, wir kommen in den Gottesdienst, wir nehmen nicht jedes Mal einen Impuls mit. Das geht mir so, das geht dir sicher auch so. Und das müssen wir gar nicht so erwarten, dass ich heimgehe und sage, jetzt! Aber weißt du was? In dem, dass wir uns aufmachen, da ankommen, passiert genau das, was Gott als Anliegen über unserem Leben hat. Dass wir uns auf ihn fokussieren. Justieren. Jesus im Fokus. Das ist das Beste, das Wichtigste, für unser Leben. Das, was unser Leben am meisten freisetzen kann. Das, was unseren Glauben am meisten fördert. Das, was dir für die Dienste im Reich Gottes Kraft und Vision gibt. Fokus auf Jesus. Aber wie macht man das? Von uns daheim aus sieht man so schräg über einen üblen Berg. Die Sonnenseite, wo der Schnee immer am meisten weg ist. Und wir haben plötzlich gemerkt, dass da immer wieder von Schattenseiten am Morgen Gämschen rüberkommen, manchmal 20, 25, einen ganzen, wie sehen wir das, Sprung, Herdes, irgendwie so. Aber ich sehe nur ein paar Töpfchen. Und dann holen wir den Feldstecher und nehmen die in Fokus. Und uns geht es eigentlich ganz ähnlich. Wenn wir auf Jesus schauen, er ist irgendwie ja, nicht ganz so fassbar manchmal. Unser Feldstecher, das Wort Gottes, das ihn beschreibt, das ihn offenbart. Und das wollen wir ganz bewusst tun, am Anfang von diesem Jahr. Wir bewegen uns in dieser Serie auf der ersten Seite der Offenbarung. Weil in der Offenbarung Jesus einfach, ich finde, besonders hell in seiner Macht und Herrlichkeit aufleuchtet. Und so, wenn du eine Bibel dabei hast, schlag doch auf und wir wollen lesen miteinander. Offenbarung 1, Vers 4 bis 6. Offenbarung 1, 4 bis 6. Johannes an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien. Gnade und Frieden euch. Von dem, der ist, der war und der kommt. Und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Und von Jesus Christus, dem vertrauenswürdigen Zeugen, der als erster von den Toten auferstanden ist und jetzt über alle Könige der Erde regiert. Ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat. Ihm, der uns zu Mitherrschen in seinem Reich und zu Priestern für seinen Gott und Vater gemacht hat. Ihm gebührt Ehre und Macht für immer und ewig. Amen. So eine Einstieg mit einem Segen, wie man es immer wieder liest, in den neutestamentlichen Briefen. Und die Offenbarung ist ja ein Brief an sieben Gemeinden, wir haben es gerade gehört. Gnade und Frieden wünscht Apostel Johannes. In einem überaus kraftvollen Segen. Und vielleicht hast du auch beim Lesen gerade den Eindruck gehabt, der Segen ist ja trinitarisch aufgebaut. Gott, der Vater, der Heilige Geist und Jesus Christus. Aber offensichtlich ist der Scheinwerfer, das helle Licht, ist auf Jesus. Es gibt auch Aussagen über den Vater, aber die bleibt irgendwie geheimnisvoll. Es ist die gleiche Vorstellung wie von Gott beim Mose, beim Dornbrusch, der einfach sagt, ja, wer bist du? Ich bin der, ich bin. Und auch über den Heiligen Geist ist ja ganz eine geheimnisvolle Aussage. Sieben Geister vor dem Thron. Was bedeutet das? Es ist gar nicht weiter erklärt und ausgeführt. Aber Jesus und sein Werk ist hell beleuchtet. Und da möchten wir reingehen. Was steht über Jesus? Dem vertrauenswürdigen Zeugen, der als erster von den Toten auferstanden ist und jetzt über alle Könige der Erde regiert. Wer ist Jesus? Er ist ein vertrauenswürdiger Zeuge. Es ist ja wirklich beeindruckend, was wir alles wissen. All die Zusammenhänge, die der Mensch versteht. Physikalische Gesetze, dass wir Flugzeuge bauen können, die am Schluss sogar fliegen. Prozesse in unserem Körper, dass wir verstehen, was eine Krankheit auslöst. Wie man eine Krankheit heilt, ansatzweise zumindest. Was in der Atmosphäre abläuft, dass man Wetterprognosen machen kann, die auch oft stimmen. Wir untersuchen mit gigantischen Teleskopen die Weite vom Weltall. Und mit ebenso gigantischen Teilbeschleunigern die kleinsten Elemente von Materie. Hast du den Eindruck, dass wir irgendeinen Mangel an Informationen hätten? Für was brauchen wir denn Zeugen? Und viele denken vielleicht auch insgeheim, ja, und dann ist die Bibel erst noch so ein uraltes Buch aus einer ganz anderen Zeit. Wie kann sie etwas Relevantes für uns heute uns übermitteln? Es ist so. So beeindruckend all das Wissen ist, was der Mensch im Laufe seiner Menschheitsgeschichte zusammenträgt und herausgefunden hat, ist dir aufgefallen, es bezieht sich alles auf die materielle Welt. Und was, wenn es mehr gäbe? Wir müssen es uns so vorstellen, wir, die im Saal sind, wenn man die Storen runterlassen würde, die im Garage, die haben schon fast das Setting, die im Feuer, da muss man fast denken, es wäre noch hinten eine Wand eingezogen. Und seit Generationen würden wir einfach in diesem Raum leben und uns bewegen. Und genau, nach Jahren, wir wüssten alles über diesen Raum. Jemand hat sicher die Rillen hinten bei der Schallschutzwand dort erzählt und da bei den Lampen, wie viele Glühbirnen da drinnen sind. Wir haben alles herausgefunden, nach Jahren, ist ja klar. Und plötzlich kam jemand rein und sagt, es gibt im Fall noch viel mehr als diesen Raum. Es gibt grüne Wälder. Es gibt Felder, es gibt Berge, es gibt einen blauen Himmel, es gibt in Nacht Sterne am Nachthimmel und so weiter. Und er wird erzählen und wir können uns das gar nicht vorstellen. Wir würden denken, also Moment, so gross ist doch das alles gar nicht. Wir kennen ganz, ganz gut, was existiert. Wir würden ungläubig zulassen, vielleicht gleich auch mal abwinken und sagen, was fabuliert der da über Wälder und Himmel? Und er wird sagen, doch, ich bezeuge es euch. Ich bin vertrauenswürdiger Zeuge, weil ich komme ja von dort. Glaubt mir und wisst ihr was? Gott, der Schöpfer von dieser Welt, hat einen Weg geöffnet, dass ihr diesen Raum verlassen könnt und all das da aussen kennenlernen. Verstehen wir den Vergleich? Genau das hat Jesus gemacht. Wir brauchen keine Zeugen, die uns die materielle Welt erklärt. Aber über die geistliche Welt. Über die geistliche Welt können wir gar rein nichts wissen, weil sie ist außerhalb von einer wissenschaftlichen Beobachtung. Wir können mit unseren Messgeräten nicht dort reindringen. Du hast vielleicht persönliche Erfahrungen gemacht mit dieser geistlichen Welt. Und wenn du das jemandem erklärst und erzählst und bezeugst, dann sagt er, beweis mir das. Und du sagst, nein, beweisen kann ich es nicht. Ich habe es erfahren. Über die geistliche Welt kann der Mensch letztlich nur spekulieren. Dann gibt es die verschiedenen Religionen, die verschiedenen Versuche, das, was der Mensch ahnt, es muss doch noch mehr geben, mein Leben muss doch mehr Sinn haben, es muss doch irgendwie weitergehen nach dem Tod, das irgendwie in ein System zu bringen. Aber es ist nur Spekulation. Wir wüssten nichts, wenn nicht der zuverlässige Zeuge gekommen wäre, aus dieser Realität reingestanden in unsere Realität und uns wird bezeugen, so ist es. Jesus hat gesagt, mein Zeugnis ist wahr. Das, was ich über Gott euch sage, das, was ich über das Leben euch sage, das, was ich über das ewige Leben euch sage, das, was ich über das Gericht sage, es ist wahr, weil ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Das steht in Johannes 7. Und Johannes 8 steht, der wahre Gott hat mich gesandt. Den kennt ihr nicht. Wie könnt ihr auch? Ich hingegen kenne ihn. Denn ich komme von ihm. Er ist es, der mich gesandt hat. Würden wir uns zufrieden geben, alles über den Saal zu wissen, wenn wir gleichzeitig wüssten, es gibt draussen eine weite Welt. Ich will nicht da drinnen bleiben. Ich will die Welt entdecken. Und wenn es um die geistliche Realität geht, müssen wir uns das bewusst machen. Nur diese Zeugen. Nur das, was er durch sein Reden, das ist sein Wort, die Bibel, und natürlich durch sein Kommen, sein Dasein auf dieser Welt offenbart hat. Das ist die einzig verlässliche Informationsquelle über die geistliche Welt. Ja, das wäre längstens genug, uns aufzumachen und uns an Jesus zu halten, wenn wir die Informationen brauchen. Aber es ist ja nicht alles. Das ist eine zweite Aussage über Jesus und auch über die lohnt es sich nachzudenken. Steht hier, er, der als erster von den Toten auferstanden ist. Ja, wenn ich so in die Runde blicke, euch unten vorstellen oder vor dem Bildschirm vorstellen, das sind doch einige von uns, die würden sagen, doch, ich habe schon ein bisschen Lebenserfahrung angesammelt. Ja, eigentlich können wir das alle mit Recht sagen, weil wir leben ja, wir haben unsere Erfahrungen gemacht, aber es ist klar, wer schon ein bisschen länger lebt, kann schon ein bisschen länger zurückblicken, hat schon die eine oder andere Herausforderung durchkämpft. Lebenserfahrung. Ich bin ja sehr dankbar für ältere Geschwister, die unter uns, die wir andocken können und von eurer Lebenserfahrung lernen. Danke, dass ihr das mit uns teilt. Aber schaut, die absolut wichtigste und grösste Sache von unserem Dasein, nämlich das Verlassen von dieser materiellen Welt und durchbrechen in die geistliche Welt, der Tod und die Auferstehung, reinkommen in die heilige und herrliche Gegenwart von unserem Gott. Von ihm können bestehen und das ewige Leben in Anspruch nehmen. Das ist die grösste und wichtigste Sache von unserem Dasein. Und ausgerechnet in diesem Bereich hat keiner von uns Erfahrung. Es gibt einen Einzigen, der hier Erfahrung hat. Das ist Jesus Christus. Und wegen dem ist es hier auch so betont. Er, der als Erster aus dem Tod auferstanden ist. Es ist nicht der Lazarus, den er auferweckt hat. Es sind nicht die Leute, die durch Gottesmänner im Alten Testament zurück ins Leben gekommen sind, weil sie alle sind gestorben und wieder zurückkommen in das Leben. Aber wo Jesus auferstanden ist, ist er durchgebrochen in die geistliche Welt, ins ewige Leben. Er ist der Erste. Und wegen dem hat Jesus nicht nur die Informationen über die geistliche Welt, er zeigt uns auch den Weg dorthin. Er hat Erfahrung. Ja, ich habe gerne die Filme. Wir schauen nicht so viele Filme daheim. Aber ein paar von meinen Favoriten sind so Ausbrecherfilme. Irgendeiner im Gefängnis und so, nach einem genialen Plan und nachher kämpft man sich da durch die Gänge und weiss nicht was, täuscht die anderen und bricht aus in die Freiheit. Ich denke immer so beim Zuschauen, wenn ich im Gefängnis wäre, ich würde auch ausbrechen. Gut, eigentlich wollte ich gar nicht ins Gefängnis. Klammer geschlossen. Aber wenn du dort wärst und beim Essen raunt dir einer zu, hey, ich habe einen Plan. Ich weiss, wie man da rauskommt. Ich habe die Mauern satt, ich breche aus. Kommst du mit? Na klar. Und dann sagt er, aber weisst, eins musst du wissen. Man hat nur einen Versuch. Und so sage ich in unserem Leben. Hebräer 9, Vers 27 sagt, es ist den Menschen gesetzt, einmal zu sterben, und dann das Gericht. Wow. Enorm ernste Aussage, die in unserem Leben ausgesprochen ist. Es gibt Religionen, die haben sich dem Ernst entzogen und sagen, ja, weißt du, das fängt immer wieder vorne an. Und das ist immer ein Computerspiel. Wenn du zurückkommst, musst du auch noch vorne anfangen. Irgendwann wird es dir gelingen, hier auszubrechen und die geistliche Welt zu erreichen. Die Bibel als Wort Gottes sagt, no. Ein Versuch. Und dann stehen wir vor Jesus und dem Vater und vor dem heiligen Gott und die Bibel redet davon. Und wir müssen uns rechtfertigen für unser ganzes Leben, für alles, was wir hier haben und vielleicht schlimmer, alles, was wir nicht hier haben. Und das erst noch vor dem Hintergrund, dass die Bibel uns sagt, und da ist kein Mensch gerecht, nicht einer. So ernst. Und da ist Jesus, der sagt, ich weiss den Weg. Ich habe Erfahrung. Er sagt nicht nur von der Seitenlinie aus, gute Tipps, kannst du mal noch da probieren. Sondern Er sagt, in Erfahrung, ich bin den Weg selber gegangen. Und eigentlich ist da noch viel, viel mehr drin. Er sagt nämlich, ich bin der Weg. Als er am Kreuz gestorben ist, nach 3 Tagen auferstanden, hat er den Weg gebahnt. Und wer sich ihm anvertraut, wird mit ihm leben. Das ist die gewaltige Herrlichkeit, die in dieser Aussage drin steckt. Wir lesen das so unscheinbar. Ja, ja stimmt, er ist doch auferstanden, weiss ich ja. Aber dass er der ist, der den Weg gebahnt hat, das ist hier ausgesagt. Der Apostel Paulus sagt, 1. Korinther 15, 19 bis 20, wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Da würdest du lieber nichts glauben. Doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferweckung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Jesus Christus, der zuverlässige Zeuge. Der Erste, der von den Toten auferstanden ist. Und es ist immer noch nicht fertig. Hier steht als Drittes noch, er regiert über alle Könige der Welt. Als Jesus auf dieser Welt war, ist seine Autorität zwischendurch aufgeleuchtet. Als die Soldaten gekommen sind, um ihn gefangen zu nehmen, Petrus zückt das Schwert. Und Jesus sagt, hey, weißt du nicht, ich müsste nur meinen Vater im Himmel bitten und er würde augenblicklich 12 Legionen Engel schicken, die mich würden bewahren und behüten. Nach seiner Auferstehung hat es für Jesus keinen Grund mehr gegeben, seine Autorität zu verbergen. Er hat zu seinen Jüngern gesagt, mir ist alle Macht gegeben. Alle. Im Himmel und auf Erden. Offenbarung 19, Vers 16. Offenbarung, die hineinschauen will in die geistliche Realität. Wegen dem verstehen wir auch so viel nicht. Aber das verstehen wir, wenn Jesus beschrieben ist, der steht über ihn, er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen Namen geschrieben. König der Könige. Herr der Herren. Das ist Jesus. Es ist also nur eigentlich ein kleiner Bereich von seiner umfassenden Herrschaft, wenn hier steht, dass er König über alle Könige von dieser Welt ist. Er ist noch viel, viel mehr. Aber ich glaube, es ist so ausgedrückt hier, weil das für uns der relevante Bereich ist. Weil zurzeit sind wir ja auf dieser Welt. Hier leben wir, hier sind wir herausgefordert, hier kämpfen wir unsere Kämpfe, da stehen unsere Krisen, hier stehen wir an, kommen nicht weiter. Und da dürfen wir wissen, über all dem ist Jesus der Herr. Dort, wo uns Kraft fehlt, zum Durchbrechen, dort, wo es Kraft fehlt, um standhaft zu bleiben. Dort, wo es Kraft fehlt, um wieder aufzustehen. Dort dürfen wir auf Jesus fokussieren. Er hat die Kraft, die uns fehlt. Er ist der Herr. Er setzt der Anfechtung ein Ende. Er schützt und bewahrt. Römer 8, Vers 31 steht, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Jesus im Fokus. Und ich habe gemerkt, je mehr, dass ich über die 3 Titel, die er hier trägt, oder wie man das auch ausdrücken soll, sein dreifache Werk, nachdenken, dann merke ich, wie fatal mein Defizit ist. An Information, an Erfahrung, an Kraft, wie fest dass ich ihn brauche. Wenn es nicht um diese Welt hier geht, sondern um die künftige, haben wir nur Jesus. Was für ein Geschenk, dass er unserem Mangel begegnet. Lasst uns an Jesus halten. Auf ihn hören, uns ihm anvertrauen, seine Hilfe in Anspruch nehmen. Und ich weiss, wir müssen unsere Zeit mit Bibel lesen, mit Nachdenken über sein Reden, mit Beten, mit Austauschen mit ihm. Es geht dir sicher gleich wie mir. Wir müssen es immer neu erringen. Das wuchert immer wieder zu. Lasst uns die Manschetten immer wieder nehmen und roden und den Platz frei halten. Jesus im Fokus. Ja. Das ist noch darum so wichtig, weil jetzt ja noch drei weitere Aussagen kommen. Auf die drei Aussagen von seiner Erhabenheit, Zeugen, Erstgeborene, König über alle Könige, kommt eine Fortsetzung. Ihm, der uns liebt, ihm, der uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat, ihm, der uns zu Mitherrschen in seinem Reich und zu Priestern für unseren Gott und Vater gemacht hat. Es ist richtig und wichtig, dass unser Verständnis von Erhabenheit, von seiner Würde zunimmt. Aber dann kann etwas ganz und gar Unerwünschtes geschehen. Dass sich wie eine Distanz aufbaut. Es gibt eine Redewendung, die sagt, vor Ehrfurcht erstarren. Das kann ich mir fast vorstellen. Je mehr, dass man versteht, wer Jesus ist, am Schluss traue ich fast nicht mehr seine Nähe. Wer bin ich schon, dass sich der König von allen Königen mit mir abgeben sollte? Was kann ich schon sagen, was dem wichtig ist, was der Treue zugegeben ist? Und so ist sicher kein Zufall, dass auf die drei Aussagen von seiner Erhabenheit drei Aussagen kommen, die seine Verbundenheit betonen. Schau mal, Liebe ist eigentlich die höchste Form von Interesse. Wenn du ein Konzert gehst mit einem Weltstar und nachher hast du das Gefühl, er hat mir zugewinkt. Wow, da ist man happy, oder? Wenn man echt ein Fan ist. Er hat mich wahrgenommen. Dabei ist das ja noch nichts. Vielleicht hat er einfach so gemacht zu allen. Wenn du ganz Glück hast, er hat ein paar nette Worte mit mir gewechselt. Heißt das, dass er Interesse hat an mir? Liebe, so wie es hier geschrieben ist, das aktive Wohl vom Gegenüber suchen, ist die höchste Form von Interesse. Und das hat Jesus gemacht. Hier steht, ihm, der uns liebt. Was ist denn zu unserem Wohl? Jesus hat gesagt, niemand liebt seine Freunde mehr, als die, die ihr Leben für sie hergeben. Wir haben schon festgehalten, dass wir nur ein Leben haben, ein Versuch. Und dass wir dann vor unserem heiligen Gott müssen Rechenschaft abgeben müssen. Und kein Mensch ist frei von Egoismus, von Fehlern, von das, was die Bibel Sünde nennt. Jesus sucht unser Wohl. Und er ist der, der den Ausweg schafft. Hier steht, er, der uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat. Und so gereinigt adelt er uns, indem er uns die höchste Berufung anvertraut, die es gibt. Das, warum der Mensch eigentlich geschaffen ist, dass wir sein Reich dürfen mitbauen an dem heiligen Gott dürfen dienen, wie es hier steht. Ihm, der uns zu Mitherrschern in seinem Reich macht und zu Priestern für seinen Gott und Vater. Jesus ist trotz ihrer herrlichen Erhabenheit ein persönlicher Freund. Und immer wenn wir denken, ich bin doch zu unscheinbar, kannst du dich hier festhalten. Nein, er nimmt dich nicht nur wahr, er interessiert sich nicht nur dafür, wer du bist, er liebt dich und sucht dein Wohl. Ich bin doch zu unwürdig. Nein. Weil er hat dich gewaschen mit seinem Blut. Ich bin doch zu unwichtig. Nein. Hier steht schwarz auf weiß. Er hat dich berufen und eingesetzt als Mitherrscher in seinem Reich und Priester für Gott. Immer wenn wir Bedenken haben, lasst uns das im Dank aussprechen. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du mich liebst. Und wenn wir so beten, dann müssen die Zweifel, die Bedenken, die müssen fliehen, wenn wir die Wahrheit aussprechen. Halte an Jesus. Er ist trotz ihrer Erhabenheit ein persönlicher Freund. Ich muss abschließen, aber da ist noch ein letzter Satz, den ich uns lesen möchte. Ihm gebührt die Ehre und Macht für immer und ewig. Amen. So ist es. Da gibt es nichts zu ergänzen. Dem erhabenen Jesus, was sich uns Menschen zugewandt hat, ihm gehört Herrlichkeit und Herrschaft in alle Ewigkeit. Amen. Aber was bedeutet das? Ihm siegt die Herrlichkeit. Ist das ein frommer Wunsch? Ist es ein Automatismus? Das nimmt er sich sowieso? Jein, würde ich sagen. Ja, ihm ist Herrschaft. Ihm ist Ehre. So oder so. Es ist niemand da, der ihm das streitig machen kann. Aber gleichzeitig ist doch das ein Auftrag an uns. Wir können doch nicht sagen, dir seid alle Ehre, ohne selber mit unserem Leben bemüht zu sein, dass ihm Ehre zukommt. Wir können doch nicht sagen, dir seid alle Herrschaft, das sehe ich ein, ohne mit unserem Leben die Herrschaft zu anerkennen. Geht doch gar nicht. Wegen dem ist das einerseits eine Aussage, die so oder so stimmt über Jesus. Ihm sei alle Ehre und alle Herrschaft, aber gleichzeitig ist es eine Berufung für dich und mich. In unserem Leben ganz bewusst nach Wegen zu suchen, die Herrschaft, um die Herrschaft zu kommen. Nach Wegen zu suchen, die Ehre gross zu machen. Ich glaube, wir wissen, wie das geht. Alles, was den Charakter von Jesus und seine Anliegen widerspiegelt, schafft ihm Ehre. Wenn ich vergebe, wenn ich für Frieden sorge, wenn ich grosszügig handle, wenn ich barmherzig handle und so weiter. Und da möchte ich Jesus im Fokus haben, dass er mich prägen kann mit seinem Wesen, dass ich das weitergeben kann. Zu ihrer Herrschaft beitragen, indem er in meinem Leben zu sagen hat. Meine Träume sind ihm untergeordnet. Meine Zeit, das, was ich habe, mein Körper, alles ist letztlich ihm untergeordnet. Dann hat er die Herrschaft. Und in dem möchte ich wachsen. Ich lade uns ein als Gemeinde, in dem zu wachsen. Fokus auf Jesus. Lass uns beten miteinander. Und heute Morgen, es war um 8 Uhr schon hier oben, wie war, im Sitzungszimmer am Beten. Bin ich ja beim schönsten Wetter hier oben gefahren. Und während ich so wieder mal raus schaue, sehe ich, wie so ein Nebenschwaden reinkommt. Übrigens, sie ist wieder weg. Für alle die, die sich heute am Nachmittag auf die Skifahren freuen, ist wieder klar Schiff da oben. Aber heute Morgen plötzlich doch alles komplett zu. Und in einem Tempo ist das da reingeflossen ins Tal. Und das war mir wie ein Bild gewesen. Fokus auf Jesus braucht immer wieder ein Freischaufeln. Und am liebsten würde man doch so einen riesigen Ventilator aufstellen und den Nebel wieder aus dem Tal rausblasen. Und weißt du was? Der Heilige Geist in deinem Leben. Er heisst ja Wind. Er will genau das tun. Und wenn wir jetzt beten, können wir genau so beten. Heilige Geist, blas du mein Leben frei, dass ich dich sehen kann. Dass ich auf dich fokussiere in meinem Alltag. Und wenn wir dann nachher auch noch einen kurzen Moment ruhig sind, wenn wir damit rechnen, dass der Heilige Geist dir auch ganz konkret zeigen kann, wo dieser Fokus so bedroht ist. Was es ist in unserem Leben, was immer wieder diesen Fokus verstellt. Jesus, danke, dass wir dich dafür vor Augen haben. Wir wollen wirklich auf dich schauen. Du bist das Wichtigste und das Größte in unserem Leben. Du bist der treue Zeuge, der uns über die geistliche Realität belehrt. Du bist der Erstgeborene aus den Toten. Der uns den Weg frei macht, um durchzubrechen in die geistliche Welt. Jesus, du bist der König von allen Königen, der uns bewahrt und hilft, es mit dieser Kraft hilft, die wir brauchen. Halleluja, Jesus. Danke, dass du uns liebst. Danke, dass du unsere Sünde abwaschen tust. Danke, dass du uns berufst und einsetzt in dein Reich. Halleluja. Jesus, wir wollen Fokus auf dich haben. Hilf uns dabei. Hilf uns dabei, Jesus. Und ich weiss, was bei mir ist mit meinen Vorsätzen, wie schnell sie ins Wanken kommen. Jesus, wir brauchen mehr als Vorsätze. Wir brauchen deine Hilfe. Und danke, dass du jetzt in unser Leben reinblasest. Und die Sicht klärst auf dich. Auf deine Herrlichkeit, auf deine Gnade, auf deine Güte. Bitte dich, Jesus, dass es jetzt in diesem Moment geschehen kann. Und wir wollen ja hören, dort, wo wir Verantwortung haben, wo wir unseren Fokus müssen stellen müssen, rette jetzt zu uns, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja, Jesus. Ein wunderbarer Gott.